Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Hallo und herzlich willkommen zum dritten und vorerst letzten Teil der Vogel-Podcast-Reihe Sommervögel. Wir haben heute den 25. Juli. Es ist ein schwüler, warmer, heißer Sommertag. Und daher auch der Name dieser Folge, der Folge 50 vom Vogel-Podcast. Sommerzeit, stille Zeit. Darüber werden wir sprechen und nebenher auch noch über einen ganz typischen Sommervogel, den wir alle zu kennen scheinen, der doch immer wieder für Überraschung sorgt, nämlich die Schwalbe, im Speziellen die Mehl- und die Rauchschwalbe. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, immer wieder auch als Vologe angesprochen zu werden. Das ist ja aus so einer fixen Idee entstanden, dieser Name. Und ich rechne mal jetzt fest damit, dass in 10, 15 Jahren dieses Wort auch mit im Duden aufgenommen wird und vielleicht so eine extra kleine Sparte von Vogelkundlern entstehen, die sich nicht Ornithologen bezeichnen und nicht als reine nur Vogelgenießer. Ich mag die Vögel, aber dann, das war es auch schon, sondern sowas als wie Vogelforscher auf Augenhöhe. Ja? Die wirklich in der Lage zu sein oder sich immer wieder Fragen zu stellen, sagen wir mal so. Ich glaube nicht, dass wir jemals in der Lage sein werden, immer wieder sich neue Fragen zu stellen. Wie sehen Sie die Welt? Und zwar nicht nur sehen, sondern fühlen, erleben. Nehmen Sie diese Welt wahr und wie schaffen die das, sich so anzupassen und auch sich so schnell zu verändern? Ich finde es unglaublich, wie leicht Veränderungen bei bestimmten Arten oder auch Unterschiede von Jahr zu Jahr bei den heimischen Vögeln zu beobachten sind. Ja, anfangen möchte ich mit einer Geschichte von, die ist vor zwei Tagen entstanden. Ich war abends draußen mit einem jungen Mann und wir waren auf dem Ansitz bei uns im Revier. Und wie mein lieber Freund Tim immer zu sagen pflegt, der Vogel ist des Jägers Trost. Wenn also auf dem Ansitz kein Wild im Anblick ist, sind dort doch immer auch die Vögel. Und erstaunlich bei uns, für mich immer wieder, unser Revier ist dominiert von einer Baumart, nämlich der Kiefer, die von den Menschen dort angepflanzt wurde. Und die gibt in allen Größen, in Reih und Glied, sehr sandiger, sehr trockener Boden. Und wenn du Glück hast, gibt es an einigen Stellen auch mal hier und da auch noch eine kleine Birke. Aber das war es dann auch schon mit den Baumarten. Das heißt, sehr trocken, sehr monoton. Und trotzdem hören wir relativ erstaunlich viele Arten. Wir haben an dem Abend, an dem wir dort saßen, kamen wir insgesamt auf 9 verschiedene Vogelarten, immerhin in 2,5-3 Stunden. Und am Morgen waren es dann 14 Arten. Da doppeln sich natürlich Arten. Es gab von den 14 Arten auch einige, die wir am Vorabend schon gehört haben. Aber ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber über den Daumen gepeilt, haben wir von diesem Ansitz aus im Umgeben von trockenem Monokultur-Kiefernwald mindestens 16, 17 Arten gesehen oder gehört. Und das heißt, diese Wahrnehmung oder die Ausrichtung unserer Wahrnehmung auf die Stimmen der Vögel oder auf die Bewegung der Vögel um uns herum, die kann uns auch immer wieder daran erinnern, wie viel dann eigentlich doch da ist oder wie viel noch entsteht oder wo dann plötzlich etwas wegbricht. Und wir haben ein wunderbares, klassisches, ganz erstaunliches Erlebnis gehabt. Und da steckte für mich eine Menge drin. Ich beschreibe mal kurz die Situation. Es ist Abenddämmerung. Wir saßen still und die dominierenden Vögel um uns herum, sprich die auffälligsten, waren einmal die Goldammer mit ihrem Ruf. Wo ist das Wild? Eine, die andere, Wo ist das Wild? Und dann eine dritte, etwas weiter entfernt. Ich hab dich. Ich hab dich lieb. Also drei Goldammern schon im Wald drin, aber es war eine sehr offene Stelle, also ein Kahlschlag, der schon mehrere Jahre alt ist, wo jetzt langsam die Birken so mannshoch sind, die Kiefern teilweise auch, man kann gerade noch so über sie rüberschauen und immer wieder viele freie Flächen auch. Okay, die Goldammer ist dort, sitzt versteckt, meist auf den höheren Kiefern, nicht sehr exponiert, aber wenn man ein bisschen Geduld hat oder genauer schaut, kann man sie auch immer wieder zu Gesicht bekommen. Und der Sebastian, der mit mir da draußen war, er kannte den Vogel erst auf Anhieb nicht. Und so haben wir lange gewartet, bis endlich einer zu sehen war und haben im Fernglas auf die Goldammer geschaut. Und ohne, dass wir es vorher wahrgenommen haben, sitzt 40 Zentimeter neben diesem knallgelben, sonnengelben Vogel ein Bluthänfling mit so einer zerfasert roten, also fast wie so zwei rote Flecken, die fransig auslaufen, und zwar blutrote Flecken, sitzt ein Bluthänfling. Die waren viel zu hören um uns rum, es war so die zweite dominante Vogelart. Und dann gab es noch andere. Es gab hier und da eine Meise und große, größere Vögel, Greife. Wir waren uns nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt wirklich Adler waren oder was anderes. War schwer zu sehen. Ein Keulgrabe war mal zu hören. Natürlich die Amsel und die Ringeltaube und noch ein paar andere gute Freunde und Freundinnen. Und jetzt passiert Folgendes. Wir hören aus von uns aus gesehen linker Richtung plötzlich, dort wo eine der Goldammern auch die ganze Zeit sehr markant gesungen hat von ihrer Warte aus, hören wir plötzlich ein hohes Zieh. Und das hohe Zieh ist ja klassisch so, findet man auch in gängiger Vogelliteratur oder auch in den Büchern von Ralf oder anderen Leuten, die inzwischen ja immer mehr publizieren, auch über die Sprache der Vögel, als Luftalarm. Nun gibt es eine Ausnahme, und die Ausnahme ist die Amsel. Ich wusste also, dass die Amsel da ist, weil die Amsel macht einen leicht verwechselbaren Ruf, der als Sozialruf gilt, und wir rätseln immer noch rum an diesem Ruf, haben verschiedene Ideen, verschiedene Bedeutungen. Wir haben auch, glaube ich, in einem der Podcasts schon mal drüber gesprochen. Und von der Goldammer habe ich dieses hohe Zieh noch nie wirklich bewusst und ganz klar zuordbar wahrgenommen. Denn das hohe Zieh ist den Arten, den einzelnen, extrem schwer zuzuordnen. Außer es ist ganz klar, der Vogel war da, der Vogel sitzt da, das ist ganz niedrig. Ich habe vorher da ein Rotkehlchen gesehen. Dann kommt ein hohes Zieh. Das ist wahrscheinlich von dem Rotkehlchen. Zieh ist Zieh. Und ich transportiere immer, lasst uns solche Rufe als Warnrufe bezeichnen und erst zu einem Alarm machen, wenn mindestens zwei, lieber noch drei Vogelarten involviert sind und wir verschiedene Warnrufe hören, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dort ein Fremdauslöser die Ursache ist, weil wir sonst in diese Falle laufen, dass wir überall und ständig um uns herum Alarme wahrnehmen, vor allem das Gefühl haben, dass wir ganz viele Alarme auslösen. Und dem ist nicht immer so. Und wir müssen uns halt damit abfinden, wenn wir es nicht genauer rauskriegen, dass wir es nicht wissen, dass wir es offen lassen. So, und in dem Augenblick, da nur ein Vogel dort gewarnt hat, aber andere Vögel auch da waren, da Amsel auch in der Nähe waren, habe ich dann gesagt, ja, warte mal, ich bin mir nicht sicher. Das klingt wie ein Luftalarm, aber ich glaube, es ist keiner. Ich glaube, es ist sowas, was wir Sozialruf. Und ich habe dieses Wort fast nicht beenden können. In dem Augenblick kam von der gegenüberliegenden Seite rechts diese offene Fläche mit einzeln stehenden hohen Kiefern, also ungefähr 18 Meter hoch, oben nur die Krone, benadelt, kam ein kleiner Trupp Bluthänflinge, ziemlich hektisch angeflogen, in die Krone. Setzten sich in die Krone. Meine Interpretation war, dass die gucken wollten, wo kommt dieses hohe Zieh her. Und so schnell konnten wir gar nicht schalten in dem Augenblick. Aber im Nachhinein dachte ich, die haben das Zieh richtig deuten können. Im Gegenteil zu mir, es war kein Sozialruf der Amsel. Es war, bin mir ziemlich sicher, von der Goldammer, und haben verstanden, Goldammer ruft sie. Goldammer sagt, Achtung, Gefahr aus der Luft. Bevor wir nicht wissen, was, wo, wie schnell, von wo kommt, checken wir die Lage, setzen uns hier oben in die dichte, benadelte, enge, schwer zugängliche Krone und schauen uns von oben, von unserem Wachturm, die Situation an. Und es war keine Sekunde später, dann kam plötzlich ein ja, Sperber, Weibchen, großer Vogel angeflogen und irgendwas Komisches war mit seinem Flügelschlag. Wir konnten nie so richtig von oben oder von unten raufschauen, also wir konnten nicht klar bestimmen, sind die Flügel jetzt ganz spitz oder sind die Flügel abgerundet. Von unten konnten wir auch nicht raufschauen, weil er eine relativ niedrige Flughöhe hatte. Wir haben also nicht gesehen, ist die Brust gesperbert, also von rechts nach links mit braun, also weißer Grund und braune Strichelung. Oder ist sie längs, so tropfenförmig gestrichelt, was dann eher für einen Baumfalken oder wenn größer für einen Junghabicht oder für andere Arten sprechen würde. Konnten wir also nicht genau sehen. Dieses Schieferblau hat mich auf jeden Fall kurz stutzen lassen. Mein erster Gedankenblitz war, oh, coolen Baumfalke. Ich verorte den gar nicht so gerne in Kiefernwald, weil ich denke, ein Baumfalke, der muss nicht nur Vögel, sondern vor allem viele Insekten auch fangen können, braucht also Wasser irgendwo und Libellen. Stimmt aber so nicht. Ornithologenfreunde von mir, die bestätigen immer wieder, trockener Kiefernwald ist genau sein Brutgebiet. Auf alten Krähennestern, nachdem die Krähe gebrütet hat, der ist ein später Brüter und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube auch ein Zugvogel. So, wir konnten also nicht genau sehen, ob Baum oder Baumfalke oder Sperber, aber was interessant zu beobachten war, ist, er flog an dem hohen Zieh vorbei, das Zieh verstummte, es war still. Er flog genau auf diese Bluthänflinge zu, die muss er vorher schon gesehen haben. Und der wäre nicht in die Krone reingeschossen. Das würde vielleicht ein Sperber machen. Das war noch eine Verhaltensweise, die eher für Baumfalke sprach. Und er flog unterhalb der Krone und einer dieser Bluthänflinge, der hat es nicht ausgehalten, einfach still zu sitzen. Der hat wahrscheinlich so ein klopfendes Herz gehabt, dass sein Körper, sein Instinkt nicht anders konnte, als das Falscheste zu tun, was ein Vogel in dem Augenblick tun könnte, nämlich sich fallen lassen und losfliegen. Glücklicherweise war der Angriffsversuch des Baumfalkens, also glücklicherweise für den Hänfling, unglücklicherweise für den Baumfalken, aber der sah sehr halbherzig aus. Ich glaube jetzt nicht, dass der einen richtig leeren Magen hatte, weiß nicht genau, was der Falke vorhatte. Aber er machte so einen kleinen Schwenker, kleine Drehung, einmal 90 Grad Lage in der Luft, der Bluthänfling extrem hektisch ausgewichen und dann zog er einfach weiter. Und dann konnten wir ihn noch 200 Meter ungefähr sehen und dann als kleinen Punkt in einer Kiefernkrone weit, weit weg auf 400 Meter oder so landen. Auch da wieder Schiefergrau, eine Bänderung auf der Brust war nicht zu sehen, war zu weit weg. Die dunkle Träne war auch nicht zu sehen, die typisch für Baumfalke und Wanderfalke ist. Wir haben es offen gelassen, das war so mein Hauptspruch an dem Abend. Lieber Sebastian, heute Abend kriegst du keine genauen Antworten von mir. Ich weiß es nicht genau. Ich muss es offen lassen. Ich würde Baumfalke nicht ausschließen, würde eher auf Baumfalke tippen, aber Sperber können wir nicht rausschmeißen. Wir haben nicht genug Merkmale. So, also, was steckt da drin? Achso, eins habe ich noch vergessen, die Stille. Nachdem das Ziel der Goldammer vorbei war, nämlich als der Baumfalke außer Sicht war, dieses kurze Intermezzo mit dem Bluthänfling, war es still, aber nicht sehr lange. Vielleicht eine Minute, anderthalb Minuten, lass es 3 oder 4 Minuten gewesen sein. Und dann fing die erste Goldammer schon wieder an zu singen. Bis dann alle drei pünktlichst 20.57 Uhr ihre letzte Strophe gesungen haben, um sich zu verabschieden für den Tag und ins Bett zu gehen. Und dann die Abenddämmerung den Amselflötern zu überlassen. Also spannend für mich, ich habe noch nie das hohe Zieh der Goldammer gehört. Wenn ich denn richtig liege, ja, ich vermute mal, dass sie das kann. Sie muss den lange vor uns gesehen haben, der Baumfalke fliegt. Die Bluthänflinge werden von dem hohen Zieh angezogen, haben da oben aber einen super Ausblick, sind da relativ sicher. Hatte ich auch nicht als erstes vermutet. Und wenn da halt nur ein Vogel sitzt und wir halt in einer armen, also artenarmen und individuenarmen Gegend uns befinden, ja, einen kargen Kiefernwald oder einer Wüste und da ist nur ein einziger Vogel, dann kann natürlich auch nur ein Vogel warnen. Das heißt also, wenn nur ein Vogel hohes Zieh ruft, heißt es nicht, dass es kein Luftalarm ist. Hinschauen, hinhören lohnt sich immer. Und diese Reaktion der Bluthänflinge, dann diese kurze Stille und dann war der Vogel weg. Also all dieses lässt mich darauf schließen, dass da kommt einer von unseren Todfeinden, den wir nicht so häufig sehen. Ja, Sperber habe ich, sehen wir wahrscheinlich häufiger. Aber wir erkennen an seiner Körpersprache, er ist gerade nicht gemeingefährlich, weil er gerade was anderes vorhat. Und jetzt ist er durchgezogen und wir können weitermachen wie vorher. Und das Happy End von dieser kleinen Story ist, dass wir am Abend uns dann alle getroffen haben. Wir hatten so einen Gruppenansitz mit mehreren Jägern an verschiedenen Orten. Und meine Tochter saß mit Gerrit, ihrem Jungjäger, zusammen auf einem Ansitz ungefähr 4 Kilometer entfernt. Und es war eine der ersten Geschichten, die ich von ihr zu hören bekam, als wir uns dann spät abends wiedergesehen haben. Papa, Papa, ich glaube, ich habe einen Baumfalken gesehen. Aber der war unten nicht gestrichelt. Also sie konnte es von unten auch nicht so richtig sehen, aber auch ihr erster Eindruck war Baumfalke. Und dann haben wir auf die Karte geschaut und gesehen, Luftlinie, Flugrichtung, hat alles total gepasst. Baumfalke ist jetzt nicht so ein häufiger Vogel. Zeit hat gepasst. Also meine Vermutung ist ganz stark, dass dieser Vogel erst bei meiner großen Tochter vorbeigeflogen ist, dann und dann bei uns beiden vorbeigekommen und da diese schöne Geschichte, diese schöne Spur, flüchtige, akustische, zarte Spur in der Luft hinterlassen hat und mich einfach nochmal zum Nachdenken angeregt hat, verschiedenste Aspekte da weiterhin einfach diese Offenheit zu bewahren und die Offenheit für auf alles gefasst zu sein, also dass die Goldammer doch ein Ziel macht, dass die Blutlänge hinfliegen anstatt ins Versteck, dass es doch ein Baumfalken, kein Sperber ist, also all diese Faktoren immer wieder sich stetig dran zu erinnern, zu sagen, ich habe eine Idee, was ist, wenn es das nicht ist. Und ich will ja noch zu den Schwalben kommen, aber eine Geschichte muss noch von dem von diesem Abend mit rein, nämlich auf unserem Hinweg haben wir immer wieder an kleinen Sandflecken gehalten und das Substrat war äußerst herausfordernd, weil der Sand sehr, sehr weich war, 6 oder 7 Tage kein Regen mehr in der Gegend, oben eine härtere Schicht von den letzten schweren Regen, der dann oben diese oberste Schicht so zusammenbappt, wie so eine harsche Schneeschicht, die dann auch noch einbricht, die Spur also nochmal größer macht, deformiert. Es war unglaublich schwer festzustellen, in welche Richtung das Reh jetzt eigentlich gegangen ist oder der Fuchs. Und auf diesen Sandplätzen dann plötzlich eine Baseline, also eine Grundstimmungsveränderung, die auffällig war, nämlich so aufgewühlt. Es sah weder aus wie so ein klassisches Staubbad von einem Hasen, dafür war es zu klein. Es sah auch nicht aus wie ein Bett, weil wäre auch zu exponiert gewesen, eine Sasse vom Hasen oder ein Rehbett. Dafür war es auch zu klein und auch zu unförmig. Es hatte keine ganz klare Struktur und interessanterweise führte die Rehspur da genau durch. Also ich dachte dann alles Mögliche, ja, das Reh ist da durchgelaufen, ist gerade Blattzeit, also die Böcke sind voller Testosteron, stampf, stampf, stampf ein bisschen, untypisch im Sand so, ja, eigentlich scharen sie Laubboden weg. Aber sie haben da die Duftdrüse, warum nicht? Nervöses, kleines Stampfen, warum auch immer. Vielleicht doch ein Hase, der sich nicht richtig hingelegt hat, sondern nur so kurz abgesetzt, ein bisschen rumgemacht und dann weiter. Und wir haben zwar keine Hasenspuren gesehen, aber jeder Fuchs kann sich beim genauen Hinschauen immer wieder in Hasen verwandeln. Und wie gesagt, schon angekündigt, eine meiner Antworten war, es ist wahrscheinlich ein Fuchs, aber es kann auch ein Hase sein. Ich gebe dir keine konkreten Antworten heute Abend. So, dann gehen wir ein Stück weiter, 40 Meter weiter, ungefähr 50 Meter weiter kam die nächste kleine Sandstelle. Gleiches Muster. Ja, der Fuchs war nicht dabei. Also Hase und Fuchs fallen beide raus, aber das Reh ging wieder genau durch diese Sandstelle durch. Und die sah genauso konfus und, ich würde nicht sagen unstrukturiert, aber so ein bisschen so ein klares Sandbad, darauf will ich hinaus, so ein klares Vogelsandbad von den Sperlingen, ja, oder von anderen kleinen Vögeln, ist kreisrund. Und sieht eher aus wie so eine Fußtapse, ein kleiner Trichter, weil die sich wirklich in alle Richtungen drehen, mit ihren Flügeln schlagen und machen damit ein sehr schönes, harmonisches Muster. Das sah anders aus. Jetzt lag glücklicherweise dort mit Sand bedeckt, auch relativ frisch, eine Körperfeder von einem Singvogel. Und da ich die oft schon geklebt habe, das Habitat auch passt, ich sie da auch schon gehört habe, war es für mich dann relativ einfach, auf Misteldrossel zu tippen, Brustfeder von der Misteldrossel oder Bauchfeder. Die haben eine typische Färbung, kann man mit Wacholderdrossel verwechseln, die ist aber gerade nicht hier in der Gegend, brütet woanders, kommt erst im Winter. Also ziemlich sicher, dass es eine Misteldrossel-Körperfeder war. Die lag da mittendrin in diesem Sandbad, was zufällig passieren kann, aber nicht mit diesen Mustern drumherum. Und beim genauen Hinschauen waren dann diese Abdrücke als wirklich nur noch bruchstückhaft erkennbare Vogeltrittsiegel, die parallel nebeneinander standen. Das Einzige, was man erkennen konnte, waren Dreiecke, wo die Misteldrossel wahrscheinlich erstmal reingehüpft ist ins Sandbad, sich ihr Gefieder dort gereinigt hat. Die baden sich im Sand, um sich von Ungeziefer zu befreien. Machen sie auch mit Ameisen, auch mit Wasser. Aber Sand ist auch sehr beliebt, streift diese ganzen kleinen Parasiten ab. Und dann hüpfte sie nämlich auch noch, hat sie uns den Gefallen getan, ja, hüpfte noch zwei kleine Hüpfer raus aus diesem Sandbad und danach war keine Spur mehr zu sehen. Und spaßeshalber, wenn unsere Wahrnehmung uns versagt und wir das nächste Trittsiegel vom Hermelin, weil er so leicht ist, oder das nächste Trittsiegel vom Hasen nicht mehr sehen, weil der Boden so hart ist, dann sagen wir immer gerne, ah, hier ist wieder unser flämischer Flughase. In dem Fall unwahrscheinlich, das war ganz wirklich real existierende Vogelspur, die dann natürlich abhebt und deswegen nicht weiter zu verfolgen ist. Waren auch keine Drehungen drin. Und das war die Geschichte schon und die dröselte sich so auf innerhalb von 5 Minuten. Wir haben vorher diese Spur betrachtet, mussten es komplett offen lassen. Beim zweiten haben wir mehr Indizien gefunden und haben uns mehr in Richtung einer These bewegt, die höchstwahrscheinlich war. Und wir können es immer noch nicht hundertprozentig sagen, weil es auch andere Vögel gibt, die drosselgroß sind und Sandbäder machen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch und es war ein besonderer Moment für mich, weil erstens das Substrat sehr herausfordernd war, da überhaupt Geschichten zu erkennen. Und zweitens, ich noch nie in meinem Leben ein Misteldrossel-Sandbad gesehen habe. Also geschweige denn wusste, dass auch die Misteldrosseln irgendwo ihr Gefieder pflegen mit Sand. Sehr schöne Geschichten und es gab noch viel, viel mehr an diesem Abend, aber ich lasse es so stehen in dem Augenblick und erzähle nochmal eine ganz kleine Anekdote von heute Morgen, das Pendant zur Geschichte mit dem Baumfalken und der Goldammer. Morgen saß ich nämlich auf meinem Hof. Wir haben viele Schwalben bei uns auf dem Hof. Wie viele, dazu komme ich gleich. Und die Schwalben sind hektisch. Manchmal ist es nicht einfach rauszubekommen, ist das jetzt ein Alarm? Haben sie was entdeckt, was wir nicht sehen? Die fliegen ja 40, 50 Meter über unserem Kopf, können also das Vielfache wahrnehmen der Umgebung von dem, was wir wahrnehmen. Sehen sie einen Sperber in der Ferne? Ist es vielleicht ein Falke, der sie nervös macht? Kommt da eine Katze? Was auch immer. Oder ist es einfach nur ein verspieltes, lebensfrohes, Jungvogel genießendes, sich im Wind hin und her treiben zu lassen und ihre Flugkünste zu üben? Ist in manchen Situationen nicht so leicht und in manchen Situationen glasklar einen Warnruf, Alarmruf, der was Deutliches anzeigt, eine deutliche Gefahr anzeigt. Fast täglich erlebt man sowas, da wo viele Schwalben sind. Und die Schwalben waren nervös über uns. Plötzlich waren die ganzen Schwalben weg. Und es wurde ganz still auf dem Innenhof, was untypisch ist, weil da sehr abwechslungsreiche Strukturen sind und sehr, sehr viele Vogelarten leben. Und aktiv sind. Und dann hörten wir plötzlich hohes Zieh. Hohes Zieh. Zartes hohes Zieh. Und die Reaktion von einem Buchfink mit seinem Rüb. Ob das jetzt Gesang oder Warnruf ist, egal, aber er klang intensiv, er klang ein bisschen angestrengt und nicht tiefenentspannt. Und das Rüb war definitiv eine Reaktion, also meiner Wahrnehmung, auf das hohe Zieh der Amsel. Nun, dieses hohe Zieh, würde ich sagen, war eindeutig Sozialruf. Die Schwalben waren weg vom Himmel, weil sie gerade woanders hingeflogen sind. Vielleicht war irgendwo ein Insektenschwarm, den haben sie abgegrast. Diese Hektik war auch nicht stark genug, um einen Sperber zu vertreiben oder einen Habicht, mit der sie abgezogen sind vom Hof. War sehr still und leise. Und ein paar Schwalben waren trotzdem noch da, aber still. Hohes Zieh, Totenstille auf dem Hof. Buchfink wird wieder angelockt vom hohen Zieh und guckt, hey, was ist los? Ja. Und dann habe ich sie entdeckt und dann saß eine Amsel, Männchen auf dem Boden und ruft dieses hohe Zieh. Und manchmal hat man Glück, kann auch das Weibchen dazu beobachten, weil es kann auch umgekehrt sein. Das Weibchen macht das hohe Zieh, das Männchen macht eine andere Aktivität. Ja, und wieder diese Rätselfrage. Warum machen die das? Was ist der Zweck dieser innerartigen Kommunikation? Oder hat es doch mit der Kommunikation nach außen zu tun? Ist es ein Ablenkmanöver? Ist es ein Sozialverhalten? Was steckt da wirklich dahinter? Oder sind es auch unterschiedliche Gründe zu unterschiedlichen Situationen? Also da gibt es viele Fragen, viele Gedanken, die wir uns schon gemacht haben und wahrscheinlich noch machen werden. Aber es war kein Luftalarm. Und keine 10 Minuten später kam er dann, der Sperber, weil er kommt wirklich im 2-3-Stunden-Takt gerade, weil die Jungvögel sind draußen, die ersten Bruten unserer Rauchschwalben und Mehlschwalben. Und an denen bedient er sich ordentlich. Wenn die alle im Nest sind, versucht das nochmal kurz an den Fledermäusen. Und entweder zieht er erfolgreich mit vollem Magen ab oder erfolglos mit leerem Magen. Wie das so ist, die Beutegreifer haben mehr mit Hunger zu tun als viele der Beutetiere da draußen. Wobei die Beutetiere viel mehr mit Angst zu tun haben als die Beutegreifer. Im Verhältnis, also jetzt verglichen miteinander. Gut. Mal schauen, ob ich das schaffe, jetzt in 10, 15 Minuten meine Schwalbengeschichte zu bündeln, weil die Schwalben sind hier in unseren Scheunen, seitdem wir hier auf dem Platz leben, und natürlich waren die auch schon vorher da. Unsere Scheunen sind immer offen. Wir nehmen in Kauf, dass die Massen an Schwalben, und ich komme gleich zu Zahlen, uns ganz schön unangenehm riechen, nicht riechende, aber unangenehme, schmierige Spuren hinterlassen. Ja, Vogellosung ist auch ätzend, weil da dieser Harnstoff drin ist und so weiter. Also bauen wir Vorrichtungen, wo wir an wichtigen Orten, wo auch Nester hängen, den Kot auffangen, oder bringen Nisthilfen an Stellen an, wo die Losung ruhig auch einfach runterfallen kann, Sand ist und man sie mit der Schippe wegmachen kann. Wir arrangieren uns damit oder reinigen dann einfach die Wegen, die Holzstapel, nachdem die Schwalben wieder raus sind. Einmal habe ich in der ganzen Zeit vergessen, das Scheunentor wieder aufzumachen, weil es hart geregnet hat, habe ich es zugemacht und habe mich gewundert, wo ist der Sperber, wo ist der, habe ich die Schwalben, sind ja ganz wahnsinnig, bis ich dann gecheckt habe, das Tor ist zu, die schreien mich an und brüllen mich an aus allen Richtungen, mach endlich das Tor auf, wir wollen nach Hause. Da stand ich ein bisschen auf der Leitung. Also, wir haben zwei Arten bei uns auf dem Hof. Das ist einmal die Rauchschwalbe, die meisten Menschen kennen, mit dem langen, gegabelten Schwanz. Das sind die äußersten Schwanzfedern. Die sechste Schwanzfeder auf der linken, die sechste auf der rechten Hälfte, die ganz, ganz lang und dünn spitz ist. Bei Altvögeln, Männchen wie Weibchen haben diese Feder, und dann nutzt sie später ab, wird dann gemausert und ist dann wieder lang. Oder der Jungvogel hat im Erstkleid auch noch nicht so eine lange Feder. Also, wenn keine langen Gabelungen am Schwanz zu sehen. Das heißt es noch nicht, dass es keine Rauchschwalbe ist. Das Markanteste ist dann dieses dunkelrote, manchmal so ein bisschen schmutzig rote Gesicht, nämlich so oberhalb des Schnabels und vor allem unten in der Kehle. Und so merke ich mir es auch. Rauchschwalbe hat rot im Gesicht. Rot ist das Feuer, wenn es brennt. Und die Mehlschwalbe ist weiß am Bauch, weiß an der Kehle, so wie das Mehl selber. Rauchschwalbe, der Name eigentlich, kommt aber von, wie schreibt es der Kohlschmidt, ich lese mal kurz vor, Rauchschwalbe vom Brüten, in altmodischen, unten weiten, oben pyramidal verengten Schornsteinen, pyramidal, sehr schön, Hirundo ist lateinisch für Schwalbe und Rustica Landbewohnerin, und Rauch von der wohl der Beobachtung, dass sie in Kaminen drin gebrütet haben, die ja im Sommer nicht benutzt werden. Also da, wo es Feuer brennt, brütet die Rauchschwalbe. Und das ist auch einer der Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Schwalben, der mir lange schon bekannt war, nämlich, dass die Mehlschwalbe außerhalb von Gebäuden klassischerweise, Ausnahmen gibt es immer, brütet und ein geschlossenes aus Lehm und Matsch zusammengetragenes, zusammengemauertes Nest baut, und die Rauchschwalbe in Gebäuden. Sie braucht also offene Scheunen, Kuhställe, Schuppen teilweise, wo sie runterfliegen kann und dort ihr halboffenes Nest baut. Nun ist das Besondere bei uns, ich habe das vorher noch nirgendwo gesehen, auch seitdem nicht mehr. Mein Freund der Ralf Müller, der uns besucht hat, hat gesagt, es ist selten, ja, aber es gibt es. Es ist bekannt. Wir haben bei uns eine Mischkolonie. Mischkolonie heißt, beide Rauch- und Mehlschwalbe brüten in der Scheune drin und teilweise dicht nebeneinander. Und unsere Scheunen sind sehr, sehr, sehr groß. Also wir haben ich habe es nicht gemessen, bestimmt mindestens 35, 38, wenn nicht 40 Meter lang. Und ich habe die dann dieses Jahr zum ersten Mal kartiert, und in drei Teile musste ich die teilen, weil man das überhaupt nicht mehr durchgeblickt hat. Und dabei habe ich festgestellt, dass es Tatsache eine Rauchschwalbenecke gibt und eine ganz krasse Mehlschwalbenecke, wo Nest an Nest und dicht an dicht ist. Und natürlich auch mal eine Rauchschwalbe, die drüben bei den Mehlschwalben brütet, und eine Mehlschwalbe, die drüben bei den Rauchschwalben brütet. Es gibt Mehlschwalben, die brüten in alten Rauchschwalbennestern und machen sie dann noch zu, drin. Und es gibt Rauchschwalben, die brüten in Mehlschwalbennestern. So wie sich auch immer wieder mal ein Sperling, Feldsperling bei uns da zwischenquetscht. Also dicht an dicht. Ich schaue mal, ob es dann irgendwie doch Verpaarungen geben könnte zwischen denen, aber das glaube ich nicht. Erstens habe ich noch nicht beobachtet und zweitens sind die vom Charakter nach meinem Erleben sehr unterschiedlich. Im Südbeck, also der Standardbuch für die Kartierung von Singvögeln, ist sogar ein Anreise ins Brutgebiet, Unterschied von der Ankunftszeit von einem Monat angegeben. Also irgendwie so Mitte April kann schon die erste Rauchschwalbe kommen. Und die meisten Mehlschwalben, Hauptankunftszeit ist ein Monat später. Das finde ich schon erstaunlich, das haben wir bei uns noch nicht so gehabt. Aber was deutlich ist, ist, dass die in den meisten Jahren erst die Rauchschwalbe kommt und eine Woche später, manchmal sogar noch länger, Stück für Stück die Mehlschwalben eintrudeln. Also die kommen etwas später. Was dann auch wieder dazu passt, dass die Mehlschwalbe es im Durchschnitt auf 2 Bruten bringt pro Saison und die Rauchschwalbe auch schon mal gerne noch eine dritte hinterherlegt. Das heißt, mehr Nachkommen produzieren können. Und dann habe ich versucht, jetzt diese Schwalbennester zu zählen und das ist wirklich ein kompliziertes Unterfangen. Ich gehe jetzt da nicht zu sehr in die Details, aber es hat mir einige Kopfzerbrechen verursacht, weil wir nicht nur 4 oder 5 oder 6 Schwalben haben, sondern zig Schwalben. Also vorher war ich, die letzten 6 Jahre war es mir einfach zu viel, weil es wirklich unübersichtlich ist und chaotisch wird. Und ich habe es immer meinen Praktikanten aufgetragen und sie gebeten, es zu machen. Und keiner hat sich dann mal so richtig festgebissen, ist immer untergegangen. Und dieses Jahr habe ich gedacht, jetzt mache ich es einfach selbst. Und wir haben 3 von diesen Riesenscheuen und eine ist wirklich so das Hauptzentrum. Da ist so die Metropole Hongkong in Schwalbenbrutdichte. Die anderen beiden Scheuen werden viel, viel weniger frequentiert. Bei der einen macht es durchaus Sinn, weil die viel flacher ist, die unsere älteste. Da in dieser Scheune, ich muss mal nochmal nachgucken, ach, Südscheune, genau, da sind nur 2 Rauchschwalbenpärchen drin gewesen. Und interessanterweise an manchen Abenden saßen da aber 10 Rauchschwalben drin, vor der Brut noch beim Nestbau. Also es gab immer wieder auch so Unverpaarte oder vielleicht, na, ich weiß es nicht genau, Schwalben, die jetzt nicht klar als Paar definierbar waren und die nicht auf ihrem Nest saßen. Also nur 2 Paare in einer Riesenscheune. Und in der anderen mit auch gleich hoher Decke waren es auch nur 2 Rauchschwalben, die sicher gebrütet haben, aber dann auch wieder an manchen Abenden mehrere Individuen. Fand ich ziemlich mau für diesen riesen Platz, den sie dort haben. Meine Vermutung ist, aber das kann ich, da muss ich noch weiter hingucken, dass der Baumaler einfach zu aktiv ist in der Scheune und zu gut rankommt. Weil in der anderen Scheune, der ist überall aktiv, der ist überall unterwegs, unsere Baumaler, Steinmaler meine ich natürlich, Steinmaler-Gang. Aber dort kommt er, in der einen Scheune kommt er ins Gebälk und in der anderen kommt er oben nicht ran, weil es ein Sprengwerk ist. Ein Sprengwerk ist eine alte Deckenkonstruktion, wo die Scheunendecke von oben abgehangen ist. Das heißt, du hast unten komplette Bewegungsfreiheit, keine Balken, keine Stiele im Weg, um frei mit den Fuhrwerken zu rangieren. Günstig für den Bauer, aufwendig für den Zimmerer, super genial für unsere Schwalben. So, und jetzt fand ich das sehr interessant zu beobachten. Und das war auffällig, dass abends, wenn es dunkel ist, die Mehlschwalben in ihrem Nest zu zweit sitzen. Da gucken 2 Schnäbel raus. Und sehr zärtlich, sehr friedlich miteinander. Ein leichtes Pläuschchen. Und dann so ein bisschen kuscheln. Später auch mit den Jungvögeln, auch zu zweit drin. Abends, wenn sie sich dann ausruhen. Bei der Rauchschwalbe ganz selten saßen die mal zu zweit drauf. Meist, wenn dann Schlafenszeit war, einer von beiden auf dem Nest, ich vermute mal das Weibchen, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Und einer in der Nähe, so 2-3 Meter in der Nähe, manchmal auch mit anderen Vögeln, nebeneinander, auf einer Stange, auf einem Balken obendrauf, haben die einen Ruheplatz außerhalb des Nestes gehabt. Und dementsprechend schneller wurden die Rauchschwalben auch nervös. Sobald man da reinkam, ich habe dann am Anfang versucht mit Taschenlampe, das habe ich ziemlich schnell sein gelassen, weil die Rauchschwalben fangen dann an zu fliegen unterhalb der Decke. Die fliegen natürlich nicht raus ins Dunkle. Machen einen Krach und teilweise auch kamikaze-mäßig, aber wirklich geschult trotzdem. Aber man sieht, es ist anstrengend, weil du musst ja immer eine Höhe halten. Und letztendlich wollen die Flügel dich hochbringen, da ist aber dann die Decke. Also es sieht nicht nach Spaß aus, was die da dann bringen. So, und die Mehlschwalben brauchen viel, viel länger, weil die sitzen in ihrem Nest drin. Das ist sehr geschlossen. Obwohl sie jetzt drinnen bauen, bauen sie trotzdem noch ihre geschlossenen Nester und sitzen da zu zweit und brauchen viel länger, bis ihre Hemmschwelle überwunden ist, bis sie dann so nervös werden, dass sie dann doch rauskommen und dann anfangen wild und hektisch und verstört rumzufliegen und bewegen sich interessanterweise auch viel, viel unbeholfener als die Rauchschwalbe im Störungszustand oder auch in der Dunkelheit. Und dann, also das habe ich nur einmal probiert, danach habe ich es sein gelassen und habe dann einfach in frühen Morgenstunden, wenn es losging, mich reingesetzt und ich schon genug sehen konnte und versucht zu zählen und einen Überblick zu behalten, wer wo baut, welches Nest dann wo wieder abfällt, wer es dann wieder woanders versucht und wann dann wirklich endlich Eier gelegt werden. Das sieht man relativ schnell in den Eierschalen, die einfach unterm Nest liegen bleiben. Und später dann die Jungvögel waren sehr schön mit der Wärmebildkamera zu sehen, weil das ganze Nest glutrot war in der richtigen Einstellung. Und wenn da so viel Hitze aus so einem Nest rauskommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass da schon leicht bedunte junge Schwalben drin sitzen. Mehl oder Rauch. Also diese Mehlschwalbe, erstens kommt sie später. Zweitens ist sie für mich jetzt aus meiner ganz subjektiven menschlichen Brille heraus betrachtet, ist sie irgendwie ein fast friedlicheres Wesen, unaufgeregteres, nicht so hektisch, zärtlicher miteinander, eine stärkere Bindung zum Partner. Und auch in der Luft sind sie die Mehlschwalben-Gang immer größer als die Rauchschwalben-Gang, zumindest bei uns. Und die Mehlschwalbe etwas hektischer, zänkischer, ja, manchmal auch richtig, ey, weg da, da will ich jetzt hin. Und bisschen ruppiger, auch lautstarker. Diese Warnrufe der Rauchschwalbe sind durchdringend und schrill. Und wenn die alle nebeneinander auf einer Leitung sitzen, ist das zwar wunderschön, also mich nervt es null, aber laut und plappern und klingt sehr, sehr wichtig. Ja. Und Warnruf dann, tschi, tschi, tschi. Und mein Mentor hat damals, als ich anfing, vor vielen Jahren gesagt, ja, es ist ganz leicht, die beiden Arten kann man am Flug unterscheiden. Also für mich, ehrlich gesagt, ist es alles andere als leicht. Ich finde es nach wie vor, guck immer wieder hin, es ist sehr schwer, wenn beide Arten so dicht einander vorkommen, sie an den Rufen und an der Flugbewegung sicher zu unterscheiden. Irgendwie geht es nicht in mein Ohr so sauber rein. Beim genaueren Hingucken, dann funktioniert es schon. Und trotzdem ist es für mich ein bisschen schwer zu beschreiben, aber wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, die Mehlschwalbe hat längere Gleitphasen, fliegt nicht ganz so hektisch wie die Rauchschwalbe, nicht so viele Drehungen und Wendungen, in einer größeren Gruppe zusammen, auch gerne etwas höher. Ja, und reagiert schnell bei Störungen, siehst du gleich einen größeren Pulk und die Rauchschwalbe ist mitten mit drin. Die Rauchschwalbe ist bei Bodenalarm die aggressivere, wenn uns die Katzen draußen sind. 10 cm vor der Katze stößt sie dann wieder, lässt sie sich nach oben sausen. Und dann kommen schon die Nächsten und die Katze tut so, als ob sie von all dem gar nichts mitbekommt. Also es ist weiterhin ja berührend und schön, denen mal so näher zu kommen, weil die sind ja immer um uns rum, jede Saison. Und ich gucke auch immer wieder auf die oder war mit meinen Kindern dann unter der Einfahrt und genießt dieses Schauspiel, wenn die da über einen rüber fetzen, raus, rein, eine wahnsinnig schnelle Bewegung. Aber mal so der erste Versuch, mal alle Nester aufzunehmen, mit dem Fazit ist es unglaublich kompliziert, das genau auf die Individuenanzahl runterzukochen. Aber ich probiere es mal. Ich habe zwei in Begehung gemacht, die auch sehr lange gedauert haben. Bin bei der früheren Begehung am 17., also Mitte Mai, auf 63 wahrscheinlich brütende, nestbauende oder schon auf dem Nest sitzende Altvögel gekommen bei Mehlschwalbe und bei der Rauchschwalbe nur auf 22. Das wirkt auf den ersten Blick nicht so, dass die Mehlschwalben ein bisschen mehr sind, ja, aber nicht dreimal so viel und hat mich auf jeden Fall auch schon mal erstaunt. Und bei einer anderen Begehung etwas später, Ende Mai, wo ich dann Wärmebildkamera genommen habe, wo viele Jungvögel schon geschlüpft waren und dann auch klarer war, welches Nest jetzt wirklich bebrütet wird, waren es insgesamt bei Mehlschwalbe 64, also eine nur mehr, liegt sehr nah dran, und bei den Rauchschwalben plötzlich 15. Und diese 7 Rauchschwalben, lasst uns doch einfach mal von der Mitte ausgehen. Also wir sagen mal 18 Rauchschwalben-Pärchen, weil mir bestimmt eins durchgegangen ist. Das heißt, 18 Pärchen sind 36 Altvögel. Da sind definitiv noch mehr Rauchschwalben, die unverpaart sind. Was der Grund dafür ist, das können verschiedene Ursachen haben. Was genau der Grund bei denen ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Und bei den Meerschwalben erstaunliche 128 Altiere. Jetzt rechnen wir mal im Durchschnitt, ja, das geht weiter hoch und es kann auch weiter unten sein, kriegen die vier, legen die vier Eier pro Paar. Nun machen die Meerschwalben zwei Bruten und die Rauchschwalben drei Bruten. Jetzt bei den einen werden es mehr, bei den anderen geht schnell eins verloren. Dann kommt natürlich wieder Sperber ins Spiel, etc. pp. Aber ich habe bisher wenig junge tote Schwalben gefunden, also vielleicht bloß drei oder vier. Das war schon in den letzten Jahren, gab es schon Jahre, wo es da weitaus mehr war. Wenn wir jetzt rechnen, vier Jungvögel bei der Mehlschwalbe, a zwei Bruten, mal 128 mal 4, mal 2 sind es 512 Individuen, also individuelle, nach einzelne Vögel, die hier durch die Luft kreisen und in die Scheunen reinballern und wieder rausballern. Und bei den Rauchschwalben gehen wir auch mal von vier Jungvögeln aus, aber nehmen wir drei Bruten und haben 36 Alttiere, 18 mal 4 sind 72 mal 3 Bruten, kommen wir auf 216 Jungvögel plus die 36, also 252. Bleibt immer noch weit unter den Mehlschwalben, aber diese Individuenzahl an Vögeln sind 800, sind knapp 900 Vögel. Das kommt auch hin, weil die Dächer, kurz bevor sie dann wegziehen, sind dann teilweise, wenn die Sonnenstrahlen die Dachziegel aufwärmen, voller Schwalben. Und aber ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel es wirklich sind, auch wenn es nur eine Annäherung ist, hatte ich vorher nie. Und ja, 900, der Geschichtenerzähler rundet gerne auf, also sagen wir mal, knapp 1000 Vögel in der Luft, ist schon der Hammer, muss ich sagen. Ja, also man kann sich Frau wahrscheinlich auch nicht satt sehen an diesen wendigen Flugkünstlern. Ja, und es macht Spaß, da dran zu bleiben. Und für mich sind die Schwalben, und ich glaube, ich spreche da auch für viele, vielleicht die Großstädter, ist es dann der Vogel, der oft mit der Schwalbe verwechselt wird, aber was ganz anderes ist, nämlich der Mauersegler, der aber nochmal ein ganz eigenes Kapitel ist. Also was für ein Hammervogel ist das denn? Aber da können wir jetzt nicht weiter reingehen, wir haben schon weit überzogen. Also Mauersegler in den Großstädten, in den Kleinstädten, dörflichere Strukturen und auf dem Land sind es eher Rauch- und Mehlschwalbe. Die Uferschwalbe braucht Böschungen, wo sie dann Tunnel baut, keine Lehmnester, sondern so Röhren. Ein wunderbarer Sommervogel, der den Sommer einleitet und auch den Herbst, wenn sie dann nämlich alle wegziehen. Also, ich hoffe, es motiviert euch, mal genauer hinzuschauen bei diesen schnellen Seglern. Habt ihr Mauersegler? Habt ihr Schwalben? Wenn ja, welche Schwalben habt ihr? Wo brüten die? Was machen die? Wann ziehen die weg? Wann kommen sie wieder? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit den Schwalben? Und wer von euch hat einen guten Trick, einen guten Hinweis, wie man akustisch Mehl- und Rauchschwalbe leicht voneinander unterscheiden kann? Na, da bin ich sehr dankbar drüber auf jeden Fall. Und abschließend, wenn ihr es irgendwie möglich machen könnt, selber Stallungen, Schuppen, diverse ähnliche Räumlichkeiten habt und auf dem Land wohnt, bitte lasst doch eure Scheunen offen und trennt lieber bestimmte Bereiche ab, wo ihr völlig frei, vogelfrei haben wollt. Aber nehmt es in Kauf, es gibt zu wenig Brutplätze für Rauch, für Mehl, Schwalben und für viele, viele andere Vogelarten. Und lasst eure Scheunentore weit offen. Oder sprecht mit den Nachbarn, wenn ihr selber solche Nistmöglichkeiten gar nicht habt. Oder euer Nachbar das hat, sprecht doch mit dem. Oder helft ihm, ein paar Nisthilfen zu bauen. Am besten so eine Ecknisthilfen. Die lieben die Ecken. Nächstes Jahr kommen Ecknisthilfen rein. Um diese tollen Vögel weiter zu unterstützen. Sich zu vermehren. Und weiterhin uns zu beglücken. Mit ihren Rufen. Und mit ihrer imposanten Flugshow. Ja, so will ich es stehen lassen mit einem Luftattackenalarm, kommt alle Randschwalben, hier ist einer unser Gegner und wenn wir zusammenhalten, dann hat er keine Chance. Wir gehen ihm so auf die Nerven, bis er sich aus unserem Gebiet verzieht und nehmen in Kauf, dass er es in 2 Stunden wieder vergessen hat und wieder von vorne versuchen wird. Abwechselnd sperrbar und 2 Stunden später dann der Habicht, 2 Stunden später wieder der Habicht, dann wieder der Sperrbar. Bloß nicht gemeinsam und ganz so genau auf die Minute nehmen die es natürlich nicht. Habt viel Spaß da draußen, genießt die stille Zeit, die Vogelgesänge sind spärlicher geworden, weniger verstreuter, bis auf ein paar Ausnahmearten, denn jetzt sind die meisten Bruten durch und es ist Zeit, das Gefieder zu wechseln, sich auszuruhen von dieser anstrengenden Zeit der Jungenaufzucht. Und bei mir wird es dauern, bis ich wahrscheinlich 60 bin, bis alle ausgeflogen sind. Mal gucken, wie viel Energie ich dann in mein Gefiederwechsel stecke. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Schönen restlichen Sommer. Bis bald, euer Vologe Paul. Letzte Randbemerkung. Wer die Vögel liebt, regelmäßig den Podcast hört und sich da reinhängt in dieses Thema, egal ob ihr Literatur oder Sachen benutzt, reinhängt, heißt mit eurer Wahrnehmung und eurer Präsenz, dann nennt euch gerne auch Vologe. Der Titel ist frei zugänglich, so wie sich jeder Lehrer nennen darf. Gibt keinen Schutz auf diesen Begriffen, wird es auch nicht. Lasst uns doch mehr Vologen werden. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de. Oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vologe Paul.